SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Diese Woche haben wir einen Schwerpunkt in SWR 2 Tandem, das Thema Hochzeit. Und darum geht's auch in dieser Rakete-Sendung im weiteren Sinne. Unser Studiogast ist Mandy Fox, 34 Jahre alt und freie Journalistin aus Potsdam. Sie möchte bald ihre Freundin Imelda heiraten bzw. eine Lebenspartnerschaft eingehen, wie das ja juristisch korrekt heißt. Die Ehe ist in Deutschland weiterhin ja nur heterosexuellen Paaren vorbehalten, trotz aller Bemühungen von Grünen, Linken, der SPD und homosexuellen Interessenverbänden. Mandy Fox ist uns aus Potsdam zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo Fabian.
Mandy, die Verbindung zwischen dir und Imelda, die ist noch ein bisschen ungewöhnlicher, denn sie kommt aus Indonesien, da wohnt sie derzeit auch noch. Ihr habt also eine Fernbeziehung über viele tausend Kilometer hinweg. Ist doch sicherlich nicht so einfach.
Ja, ist nicht einfach. Also das fing an 2010 und ich hatte auch von mir persönlich nie gedacht, dass ich das aushalten und durchhalten könnte. Das sind ja dann jetzt quasi genau 4 Jahre. Aber irgendwie lernt man damit umzugehen, das auszuhalten. Und ja, das ist bei uns jetzt schon fast Normalität geworden.
Habt ihr dann eine Skype-Partnerschaft?
Ja, so müsste man es eigentlich fast nennen. Aber zum einen das, zum anderen gibt es ja durch die tollen Smartphones heutzutage auch so bestimmte Apps, wo wir tatsächlich auch umsonst von Telefon zu Telefon jederzeit miteinander telefonieren können. Und das hat die Sache jetzt in den letzten Monaten auch nochmal ziemlich vereinfacht.
Also zu Bundespostzeiten wäre es, glaube ich, kaum machbar gewesen. Wie oft seht ihr euch denn?
Schwer zu sagen. Also am Anfang war das so, dass wir das versucht haben, in einem 3-Monats-Rhythmus zu machen, was natürlich auch recht kostspielig ist. Dann hatten, also das war jetzt 2010, da war ich 2 Monate in Indonesien, dann war sie im Jahr 2011 zweimal da, also insgesamt fast 6 Monate. 2012 hatten wir eine lange Durststrecke, da haben wir uns 10 Monate nicht gesehen. Das möchten wir auch so nicht wiederholen, denn das war definitiv zu lange. Mhm. Und mein Rezept ist da immer, mich in Arbeit zu stürzen, um halt so wenig wie möglich diesen Zustand an mich ranzulassen und quasi zur Besinnungslosigkeit zu arbeiten und dann nicht weiter drüber nachzudenken. Und 2013 und 2014 war sehr angenehm für uns, weil ich in Asien viel gearbeitet habe. Und dort ist es ja leichter, zwischen den Ländern hin und her zu jetten. Und da haben wir das eigentlich fast so hinbekommen, dass wir uns jeden 2. Monat gesehen haben. Also da war immer nur 1 Monat dazwischen, wo wir uns nicht gesehen haben.
Das passiert Paaren, die in Stuttgart und München wohnen, zur gleichen Zeit dann auch schon mal.
Genau.
Jetzt ist, wir haben es schon angesprochen, Jakarta wirklich nicht um die Ecke. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wenn man mal ganz neugierig sein darf.
Ja, klar. Also kennengelernt haben wir uns eigentlich in Berlin schon im Jahr 2007. Da habe ich noch Südostasienstudien studiert an der Humboldt-Universität und habe halt auch im Institut gearbeitet. Das heißt, ich war dann natürlich immer voll informiert, wenn es neue Kolloquien und Vorträge gab. Und sie war dann da mit einer Freundin und hat auch einen Vortrag gehalten über Indonesien und das Leben von Lesben in Indonesien. Das hat mich halt so interessiert, dass ich sie danach dann gefragt habe, ob wir uns nicht noch privat treffen wollen zu einem Interviewtermin. Und dann haben wir uns in einer WG in Neukölln getroffen, haben lange geredet. Das war im November 2007. Es war extrem kalt, daran kann ich mich noch erinnern. Es war ja so eine Altbau-WG mit Parkettfußboden, Ofenheizung und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, ich bin eine größere Frostbeule als Imel, die eigentlich aus Jakarta kommt mit 40 Grad Hitze und sie saß da mit Wollsocken in Flipflops. Also wir haben uns dann ja noch ein paar Mal getroffen in Berlin, sie war so 2-3 Monate da und dann ist der Kontakt erstmal über E-Mail weitergegangen, also loser Kontakt und 2010, das war eigentlich eher ein Unfall oder Zufall, dass ich nach Jakarta gekommen bin. Also ich hatte 2010 im Sommer mein Studium beendet und wollte mich in Myanmar aufhalten für Reportagen und Sprache lernen. Das war leider ein bisschen abenteuerlich, auch mit dem Geheimdienst und der angespannten Stimmung dort in Myanmar kurz vor den historischen Wahlen, so dass ich mich dann dazu entschlossen habe, das Land lieber zu verlassen. und saß dann plötzlich quasi in Südostasien oder dann in Thailand, in Bangkok und dachte mir, oh, jetzt musst du irgendwie bei Null anfangen, nach Deutschland möchtest du nicht zurück, wen kennst du denn eigentlich noch in der Region? Ja, und dann habe ich sie einfach angeschrieben und habe gesagt, ja, ach Mensch, wie sieht's aus, kann ich nicht vorbeikommen, hast du Zeit, ich bin gerade in der Gegend. Und dann bin ich quasi im September 2010 nach Jakarta geflogen. Und so kam das. Also ich glaube, das war auch, ohne dass wir uns darüber bewusst waren, schon am Tag meiner Ankunft klar, dass wir total irgendwie uns ineinander verliebt haben und wie vom Blitz getroffen worden sind. Also ich bin gar nicht mit der Intention dorthin gefahren. Ich dachte eher, Mensch, ist ja schön, sich mal wiederzusehen und hatte so ein paar Reportageideen und ja, dann kam alles irgendwie ganz anders.
Was ist denn offizielle Beziehungssprache zwischen euch beiden?
Also die Sprache zwischen uns ist auf jeden Fall Englisch. Also mittlerweile im Laufe der Jahre hat sich das auch so ein bisschen durchmischt. Also wir reden mittlerweile für andere manchmal ein ziemliches Kauderwelsch aus deutschen Wortbrocken, indonesischen Wortbrocken und ja, also alles irgendwie, was uns so einfällt.
Das heißt, sie lernt Deutsch und du lernst auch ja, Indonesisch.
Ja, also ja, ich bin da so ein bisschen ein Nachzügler, was meine Indonesischkenntnisse angeht. Also sie ist da auf jeden Fall schneller mit ihren Deutschlernlektionen und hat auch jetzt beim Goethe-Institut ihre A1-Prüfung abgeschlossen. Und ja, A1? Also sie ist auf jeden Fall schneller. Also so quasi dieses Anfänger-Level.
SWR 2 Tandem Rakete, heute mit der Journalistin Mandy Fox. Reden wir mal ein bisschen über deine Verbindung zu Asien. Also du hast ja Geschichte und Politikwissenschaften studiert und dann noch das Fach Südostasien-Studien.
Genau.
Wie kamst du zu diesem Schwerpunkt, beziehungsweise kamst du dazu oder kam der mehr oder weniger so auf dich zu?
Ja, ich würde auch sagen, der Schwerpunkt kam eher zu mir. Also ich wollte eigentlich Sinologie studieren, also die chinesische Sprache und hatte da auch eher Beziehung zu dem Land und war aber zu dem Zeitpunkt mit meinem Lateinstudium, also in meinem Geschichtsstudium, schon so ausgelastet, dass ich dachte, wenn ich jetzt noch das Fach Sinologie dazu nehme und zwei Sprachen lerne, dann komme ich komplett zu gar nichts mehr und lerne nur noch Sprachen. Und habe dann einfach geschaut, naja, was gibt's denn noch? Ah, Südostasien-Studien, ach schön, da kann ich die Sprache wählen. Also ich kann mir den Zeitpunkt wählen, wann ich eine Sprache lernen möchte. Und das war dann für mich angemessener und ja, in der Tat war es dann so, dass ich erstmal geschaut habe, tja, Südostasien, Mensch, welche Länder gehören denn so dazu? Ja, habe das dann studiert und bin dann auch durch Zufall zu dem Land Myanmar gekommen, was dann meine große Leidenschaft und mein Forschungsschwerpunkt wurde, was aber mit Sicherheit auch an der Lehrerin lag, denn ich glaube, es ist immer schön für Studenten, wenn sie Dozenten haben, die sich tatsächlich interessieren für die Studenten, die auch ansprechbar sind. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis ist, aber an so einer Großstadt-Uni wie der HU ist es eher so, dass die Dozenten in Ruhe gelassen wollen und ja, sich immer schnell aus der Affäre ziehen. Und es kam dann auch, dass wir recht schnell in Eigenregie eine Reise nach Myanmar geplant haben.
Also du, ja, und mehrere Studenten dann?
Genau, also wir waren ungefähr 12. Unsere Dozentin hat quasi 3 Wochen ihres Urlaubs geopfert und ist mit uns durchs Land gereist. Und das war natürlich eine super Erfahrung.
Zu einer Zeit, als das politisch wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich war.
Ja, absolut. Also es war 2006, da war Myanmar ja eine Militärdiktatur. Ja. Wir hatten auf jeden Fall auch so unsere Begleiter, ja, die sich dann als Journalisten getarnt haben oder vielleicht auch selbst welche waren. Und wir sind dann auch öfter mal als Studiengruppe aus Deutschland in der Tagespresse aufgetaucht. Aber wir hatten uns ja in dem Sinne nichts vorzuwerfen und waren halt landeskundlich unterwegs.
Man könnte ja sagen, viele Länder, also auch gerade im südostasiatischen Raum, sind nicht so oft auf der Agenda der Berichterstattung. Hast du ein besonderes Interesse für die sogenannten underreported areas? Und würdest du sagen, Myanmar ist eine?
Also ich glaube, man kann sich erstmal nicht aussuchen, wo seine Interessen liegen. Aber da sie bei mir nun mal offensichtlich bei einer underreported area liegen, also ja, durch Zufall, also in dem Sinne Myanmar, Indonesien oder generell, das stimmt natürlich, da hast du recht, dass die ganze südostasiatische Region hier in Deutschland nicht so im Fokus steht, möchte ich da natürlich gut und informativ darüber berichten. Und ich denke, es sollte mehr Berichte geben von Experten und Leuten, die sich damit gut auskennen.
Jetzt hast du vorhin erzählt, dass Imelda auch bei ihrem Studienaufenthalt in Berlin einen Vortrag gehalten hat über gleichgeschlechtliches Leben in Indonesien, wie es lesbischen Paaren dort geht. Wie ist denn die Situation da? Also ich habe jetzt nur Wikipedia-Wissen mehr oder weniger und habe gelesen, es gibt wohl so die Doktrin, einigermaßen liberal und tolerant zu sein, zu Minderheiten. Aber wie ist es in Realität?
Ich habe mir da auch im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht und habe auch mit ihr geredet. Aber das, ja, ich glaube, es sind so viele individuelle Geschichten, das kann man jetzt gar nicht so runterbrechen. Es gibt sicherlich Frauen, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, also innerhalb der Familie. Es gibt welche, ja, da ging das ganz gut. Es ist schwer zu sagen. Also das kann ich jetzt gar nicht so runterbrechen. Also generell kann man sicherlich sagen, dass es bei E-Mail so war, dadurch, dass dieses Thema ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit oder in den Familien behandelt wird, dass sie sich da ewig lange mit rumgequält hat und dachte, sie ist allein auf der Welt. Und für sie war das überhaupt ein großes Fragezeichen oder eigentlich ausgeschlossen, dass eine Frau lieben kann. Und im Umkehrschluss war das dann für sie in jungen Jahren die Logik, naja, dann muss ich ein Junge werden, weil das geht ja sonst irgendwie nicht. Und für sie war es so, um die Jahrtausendwende hat ihr dann das Internet sehr geholfen, also um Gleichgesinnte zu finden in Jakarta in dem Fall, um Plätze zu finden, wo man hingehen kann, geschützte Räume. Generell, was unsere Aufenthalte in Indonesien angeht, sind wir da sehr vorsichtig und diskret. Also wir sind nicht so offen wie in Deutschland, wenn wir da unterwegs sind. Ich fühle mich auch öfter mal recht unwohl, gerade auch, wenn E-Mail wieder mal von irgendeinem ignoranten Mann mit einem blöden Spruch belegt wird. Also E-Mail hat kurze Haare, hat auch einige Tattoos und das entspricht überhaupt nicht diesem Mainstream-Bild einer Frau. Ja, also dass man lange Haare hat, dass man Blusen und Röcke trägt und ich weiß nicht, da kommen halt immer mal dämliche Sprüche. Oh, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Was ist denn mit dir los? Also ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht sehr prickelnd. Es gibt auch öfter mal Leute, die uns, oder Männer eigentlich immer, die uns verfolgen, uns beobachten, uns anstarren. Also ich weiß noch, wir waren in einer großen Shopping-Mall, in einem Buchladen und die ganze Zeit starrte uns ein Mann an, lief uns durch die Reihen hinterher und mich macht sowas immer total wütend. Ich bin dann direkt auf ihn zugegangen, habe ihn gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und dann hat er sofort Reis ausgenommen. Dann gab es andere Situationen, wo wir nachts unterwegs waren, nach Hause gelaufen sind. Und da hielt neben uns ein Motorradfahrer und stellte sich uns dann direkt quer in den Weg, starrte uns nur an. Und ja, ich habe dann auch nur gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und er zog dann auch von dannen, Gott sei Dank. Aber es sind halt so Situationen in Indonesien, die ich manchmal auch schwer aushalten kann, weil es halt doch schon eine sehr patriarchalische Gesellschaft ist, was wir als europäische Frauen dann auch vielleicht nicht mehr so gewöhnt sind. Und ja, also ich habe da so meine Probleme.
Geht es Imelda im Umkehrschluss auch manchmal so, obwohl sie also überhaupt nicht sich an diese dortigen patriarchalischen Rollenmodelle anpasst, dass sie hier überrascht ist, wie viel in Anführungszeichen weiter, das kann man jetzt ja so oder so sehen, ob es wirklich schon so ist, kommen wir auch gleich noch dazu, also wie es in Deutschland ist oder in Europa.
Also sie ist generell sehr offen für alles und nimmt jeden so, wie er ist und ich denke, dass sie sich hier schon auch wohler und freier fühlt, also was ihre eigenen Ausdrucksformen angeht. Und sie ist einfach neugierig. Also sie hatte mal gedacht, die Europäer oder die europäischen Frauen, die sind so ganz freigebig in ihrer Äußerung oder in ihrer, wie sagt man, in ihrem Ausdruck von Sexualität. Und sie hat dann halt festgestellt, naja, also so ganz ist das ja hier auch nicht. Und sie wollte dann auch mit mir mal zum FKK-Strand gehen und hat dann aber festgestellt, oh nee, also okay, so cool und smart bin ich jetzt doch nicht, dass ich mich das traue, dass wir das jetzt hier machen. Aber sie findet es schön, dass es das gibt und ja.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Imelda gesprochen. Wir hätten aber eigentlich sehr gerne mit euch beiden gesprochen. Aber da gibt es bürokratische Hindernisse, über die wir gleich noch sprechen werden. Imelda ist zurzeit noch in Jakarta. Du möchtest demnächst eben, wie wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt haben, Imelda gerne heiraten oder eben eine Lebenspartnerschaft mit ihr abschließen. Aber das ist nicht so einfach. Welche bürokratischen Hürden haben denn dafür gesorgt, dass ihr diese Woche eben noch nicht beide hier seid?
Wir hatten alle Dokumente vollständig eingereicht, haben quasi unsere To-Do-Listen abgearbeitet und haben eigentlich nur auf den Anruf der deutschen Botschaft in Jakarta gewartet, die dann entweder sagt, sie können das Visum abholen oder nein, können sie nicht. Ja, und waren dann relativ überrascht, dass es jetzt doch nicht funktioniert und wir jetzt erst noch zu einer zeitgleichen Anhörung sollen, wo ich dann auch erstmal googeln musste, was ist eine zeitgleiche Anhörung und warum werden wir vorgeladen sozusagen. Soll wohl der Vorbeugung einer Scheinehe dienen, wo man jetzt sagt, gut, auf behördlicher Seite ist das sicherlich in gewisser Weise nachzuvollziehen und sicherlich muss man das prüfen. Wenn man selber betroffen ist und genau sowas nicht im Schilde hat, ist man natürlich da ziemlich bestürzt. Besonders, weil wir uns natürlich auch die ganzen Monate der Vorbereitungen drauf gefreut haben, an den Terminen uns geklammert haben. Das sind ja jetzt auch schon wieder 6 Monate, die wir uns nicht gesehen haben. Und das ist dann natürlich erstmal wie ein Schlag in die Magengrube, dass das jetzt sich verschiebt. Also der nächste Termin ist dann im Oktober und ja, also das ist dann diese Anhörung. Und ja, schauen wir mal, was dann passiert. Wir wissen es auch nicht.
Und man hat euch oder auch dich jetzt vorher nicht von Botschaftsseite oder Einwanderungsbehörde darüber in Kenntnis gesetzt, dass es so ein Verfahren gibt, dass es solche Anhörungen gibt und dass man euch damit konfrontieren wird?
Nee, also im Vorfeld gab es da keine Informationen.
Und welche Fragen da kommen, weiß man auch nicht.
Ja, also ich habe mich natürlich ein bisschen im Internet gelesen. Ich werde mich aber auch nochmal natürlich erkundigen, um da auch, besser vorbereitet zu sein. Also nur auf das Internet will ich mich da nicht verlassen. Ja, was kommen da für Fragen? Also wahrscheinlich ganz einfache, die man leicht beantworten kann. Welche Augenfarbe hat ihre Partnerin? Wann hat sie Geburtstag? Warum wollen wir heiraten? Wann haben wir uns verlobt? Wo wollen sie wohnen? Wie werden sie sich finanzieren? Gibt es gemeinsame Aktivitäten, denen wir nachgehen? Also ich weiß nicht, was auf uns zukommt, ob wir nur einen Fragebogen bekommen oder ob wir persönlich befragt werden, also so eine Art Interview, das kann ich gar nicht sagen.
Es ist ja auch viel Verantwortung, die du da übernimmst. Im Zweifelsfall würdest du ja wahrscheinlich erstmal auch für beide sorgen müssen. Wirtschaftlich.
Ja, sicherlich. Also ich kann nur darüber spekulieren. Wahrscheinlich möchte der deutsche Staat sehen, ob ich dazu in der Lage bin, weil sie nicht jemanden wollen, der dann im Anschluss irgendwie zum Sozialamt rennt. Ist ja auch auf der einen Seite verständlich, aber wie gesagt, wenn man davon persönlich betroffen ist, dann hat man da natürlich auch nochmal eine andere Ebene, eine Gefühlsebene und fühlt sich da nicht so behaglich bei. Aber ja, mein Gott, also so ist der Prozess. Offensichtlich müssen wir da jetzt erstmal durch, schauen, was auf uns zukommt und ja, genau.
Was macht denn Imelda eigentlich beruflich und was würde sie dann in Deutschland gerne tun?
Das ist auch so eine Behördenfrage. Ja, also sie ist Fotografin, arbeitet auch als Übersetzerin, ist involviert in Filmprojekte, hat auch selbst einen Film gemacht. In einem Filmteam, der lief auch bei der Berlinale. Sicherlich wird es dann erstmal schwierig hier am Anfang in Deutschland. Ich denke, wir lassen uns das offen. Natürlich kann man planen, es ist auch gut, Pläne zu haben, aber ob die so eintreffen, das können wir so nicht sagen. Also ich denke schon, dass es aufgrund unserer bestehenden Netzwerke so sein wird, dass sie hier auch als Fotografin arbeiten kann. natürlich muss sie auch erstmal dann die Sprache besser lernen und Sprachkurse machen. Es gibt mehrere Ideen, die wir haben. Eine davon ist unter anderem, dass sie weiterhin als Übersetzerin arbeitet und hier nochmal ein Zertifikat erwirbt, also Englisch, Indonesisch, Deutsch, Indonesisch, weil wir auch festgestellt haben, ich musste einige Papiere hier vor Ort übersetzen von einem vereidigten Dolmetscher und es war gar nicht so einfach, hier in Deutschland jemanden zu finden, der das macht, zumindest in Berlin. Also da gibt es offensichtlich auch Bedarf.
Also da wäre aber schon ein Markt, ne?
Ja.
Hochzeit mit Hindernissen. Mandy Fox und ihre indonesische Freundin wollen in Deutschland als Paar leben, aber das verzögert sich noch ein bisschen. Das ist unser Thema heute in der Rakete. Mandy, war Heiraten für dich eigentlich schon früher Teil eines Lebensplans? Also hast du gedacht, irgendwann möchte ich das mal, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht?
Eigentlich nicht. Also über sowas denkt man, glaube ich, auch nicht nach, wenn man ein bisschen jünger ist. Da will man erstmal die Welt erobern.
Sagst du.
Ja, okay, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch Leute, für die ist das schon mit 18, 16 klar, dass sie dann mal heiraten wollen. Für mich war das nicht so. Man wächst da sicherlich rein und hat dann irgendwann, zumindest ist es bei uns so, das Bedürfnis, quasi den nächsten Schritt zu machen, dass quasi die Heirat, die wir dann eingehen, auch unsere Ernsthaftigkeit und unseren Wunsch da nochmal bekräftigt, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Also das ist schon das Symbol für, das ist für immer. Das ja. Ist schon so. Jetzt kann man ja sagen, also es gibt auch gerade homosexuelle Aktivisten, die immer gesagt haben, nee, also Lebensmodell Ehe, das ist doch viel zu bürgerlich. Wir wollten doch eigentlich das Gegenteil. Wir wollten die Auflösung der bestehenden Modelle oder gibt auch viele aus der Emanzipationsbewegung. Also ist vielleicht eine etwas altlinke Argumentation, aber kannst du die auch nachvollziehen?
Ja, klar. Also warum auch nicht? Mhm. Ich meine, das kann ja im Endeffekt dann jeder so machen, wie er lustig ist. Und wenn jemand für sich dieses Modell ablehnt, dann ist das ja auch okay. Also ich kenne auch ein Paar, die sind seit 10 Jahren zusammen, also 2 Männer. Und der eine hat auch immer gesagt, ach Mensch, Heirat, was soll das? Wir sind zusammen, weil wir zusammen sein wollen. Mhm. Und sein Partner wollte aber unbedingt. Und dann hat er gesagt, ja, mein Gott, also ich breche mir ja keinen ab, wenn ich das jetzt mitmache. So. Und er sagte jetzt, sie sind 1 Jahr jetzt verheiratet, Mensch, Mandy, also das macht irgendwie doch noch was mit dir. Das ist nochmal was anderes. Also ich bin wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Ich kann es nicht genau erklären, aber das fühlt sich gut an für uns beide.
Wie soll denn eure Hochzeit aussehen? Was, also habt ihr da großes Fest geplant oder
ja,
noch gar nicht so konkret?
Doch, natürlich. Also wir mussten ja im Vorhinein den Termin beantragen. Ohne den Termin beim Standesamt hier in Potsdam hätten wir das Visum gar nicht beantragen können. Und wir hatten eigentlich erst gedacht, dass wir das so im kleinen Familien- und Freundeskreis machen und danach dann einfach noch ein nettes Beisammensein. Also ja, okay, wir sind jetzt nicht so heiratswütig und planen und basteln kleine Kärtchen und hier noch ein Strauß und sind da völlig wahnsinnig irgendwie. Also das muss nicht alles durchgestylt sein, darum geht es uns eigentlich nicht. Wir wollen einfach im Kreis unserer Lieben sein und dieses Ereignis gemeinsam feiern. Also darum geht es im Endeffekt.
Und danach dann erstmal Reisepläne, wenn die Party dann vorbei ist?
Also ich meine, wir reisen ja sowieso sehr viel, muss man ja sagen. Und wir leben irgendwie mit unserem Koffer überall auf der Welt. Also es heißt nicht, dass wir dauerhaft in Deutschland bleiben. Wir werden mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Ja, wir haben im Laufe der 4 Jahre diese Mal-Gucken-Mentalität entwickelt. Also wir lassen alles auf uns zukommen, was ich mir durch E-Mail auch noch ein bisschen besser aneignen konnte. Denn als Deutsche ist man ja immer so in diesem, wir müssen jetzt planen und organisieren und am besten die Zukunft schon vorhersehen. Man sieht ja immer wieder, dass das so nicht funktioniert. Und ja, Reisen, ach, das kommt jetzt nicht an erster Stelle. Ich denke, wir sind erstmal wirklich darauf fokussiert, dass wir das jetzt durchkriegen, dass sie das Visum bekommt, dass wir heiraten können und dann schauen wir mal, was passiert, obwohl natürlich einige Freunde uns auch schon gefragt haben, ob wir nicht zurückkommen wollen nach Asien, um unsere Flitterwochen dort zu verbringen, in Myanmar oder in Indonesien. Aber das wissen wir jetzt noch nicht.
Das war SWR 2 Tandem Rakete, heute mit der Potsdamer Journalistin Mandy Fox, die demnächst ihre indonesische Freundin Imelda heiratet. Mandy, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast im Rahmen unserer Hochzeitsthemenwoche.
Ja, gerne. Ich danke euch.
Euch beiden alles Gute. Am Mikrofon war Fabian Elsässer. Vielen Dank fürs Zuhören.